Ich danke euch für die Einladung, vor allem auch, also dem lieben Gott. Es ist mir auch ganz klar, es ist ein Ruf des Himmels an uns, die wir hier heute sind, also an mich genauso wie an euch. Denn der göttliche Wille, er will auf die Erde kommen, er will in den Herzen regieren und er will die ganze Welt verwandeln, die ganze Erde. Er will die Kirche erneuern, wiederherstellen. Und ja, jetzt ist es so, dass ich einfach nur mich beschenken lassen kann, denn es ist jedes Mal das Gleiche, wenn ich wo anfange. Ich bin total arm. Ich bin leer. Also nicht, dass ich nicht die Beziehung zu Gott hätte, aber ich weiß nichts, so geht es mir. Und dann kann ich nur hoffen auf und vertrauen. Es ist ja auch so, dass dann was kommt, aber es ist einfach der Mensch, diese leere Hülle, dieses Nichts. Und im göttlichen Willen ist das, erlebt man das so klar, so, da ist das einfach die Grundlage. Je mehr wir in den göttlichen Willen hineinkommen, umso mehr erfahren wir dieses eigene Nichtsein. Und das ist beglückend. Das ist absolut beglückend. Aber jetzt möchte ich wirklich noch einmal richtig beginnen mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also ich danke euch von Herzen, dass ich heute hier sein darf mit euch zusammen und auch für die Heilige Messe mit Pater Jäger zuvor. Er möchte ja auch dann teilnehmen an den Vorträgen, was mich sehr freut für seine Gemeinschaft, die Petrusbruderschaft, für den göttlichen Willen. Es ist ja der göttliche Wille, der auf die Erde kommen kann, wie ich gesagt habe. Es ist das Reich Gottes. Es ist das Reich, worum wir seit 2000 Jahren im Vater unser beten. Genau um dieses Reich geht es hier. Dass dieses Reich jetzt wirklich auf die Erde kommt. Aber jetzt fällt mir noch ein. Ich wollte noch bitten, euch fragen, wer von euch ist völlig neu oder steht ganz am Anfang, kennt den göttlichen Willen noch nicht oder fast nicht? Also doch einige. Das ist sehr schön. Dass ihr den Mut habt, hierher zu kommen. Denn es ist wahrscheinlich so, also das ist meine Erfahrung auch, dass man sich am Anfang vom Verstand her überfordert fühlt. Es ist eine solche Dimension, eine solche Fülle. Es ist die Fülle Gottes, seiner Liebe. Das sprengt einfach jedes Fassungsvermögen. Wie ich die Schriften kennengelernt habe, das war im Jahr 2000, da habe ich nur, ich habe keine Vision gehabt, aber das war für mich irgendwie alles nur Licht. Es war eine solche Lichtfülle, dass ich nichts davon verstehen konnte. Es war so hoch, das ist mir vorgekommen, so hoch und so erhaben. Ich habe nur gewusst, das ist es, das ist die, das ist das Maximum, das ist die Fülle, das will ich, das will ich. Aber es hat über 10 Jahre gedauert, eigentlich 13 Jahre, bis ich da einen Zugang überhaupt gefunden habe. Bei euch wird es nicht so lang dauern, bin ich ganz sicher. Aber nur kann es sein, dass ihr euch heute vom verstandesmäßigen Erfassen überfordert fühlt, weil der menschliche Wille, wir kommen aus dem Reich des menschlichen Willens, das erkläre ich da noch ein bisschen näher, der hat nicht die Kapazitäten, wir können es nicht zuordnen, wir können es nicht einordnen. Wenn wir diese Dinge zum ersten Mal hören, dann wissen wir nicht, wohin damit. Es kann uns so gehen. Aber eines werdet ihr sicher sofort verstehen und das geht euch tief ins Herz hinein, wenn ihr offen seid. Das ist ein Strom von Liebe. Ein einziger Liebestrom. Und der Strom der Fülle. Es ist ja so, dass Gott sich selbst mitteilt und sich selbst schenkt und zwar total. Und welches Geschöpf kann Gott aufnehmen? Welches Geschöpf kann Gott fassen? Es sprengt uns einfach in unserer Fassungskraft. Und wir verstehen aber so viel gleich von Anfang an. Das ist die Fülle, das pure Leben. Das ist der Himmel auf Erden. Und wenn ich jetzt versuche zu erklären, ganz zu Beginn möchte ich hinweisen auf die Person von Luisa Piccarreta. Sie war jene, die diese Gabe empfangen hat. Sie hat in Süditalien gelebt, nicht weit von Pater Pio, 1865 bis 1947. Und Sie war ganz verborgen, eine ganz einfache Frau, sehr intelligent. Das war notwendig, damit sie auch diese Offenbarungen aufnehmen, verstehen und niederschreiben konnte. Aber ganz einfach. Also sie hatte nur ein paar Jahre Grundschule, ein, zwei Jahre. Ihre Rechtschreibung war ziemlich schlecht, unter Anführungszeichen, weil sie die Bildung nicht hatte. Sie war so kurz in der Schule, dass man sieht dann allein daran schon, sie hat nur das Minimale mitbekommen, Gott wollte es so, gerade so viel, dass sie schreiben konnte. Das musste sie musste tausende Seiten schreiben. Und nicht mehr, auch deshalb, das war die weise Vorsehung, damit sie formbar geblieben ist. Sie war nicht verbildet, wie wir heute sagen würden, mit Wissen überfrachtet. Sie hat sich führen lassen, sie hat sich erklären lassen. Jesus ist erschienen, täglich fast zu ihr gekommen und hat ihr seine Mitteilungen erzählt, stundenlang. Und sie hat alles aufgenommen wie ein kleines Kind. Ganz einfach, vertrauensvoll. Es ist ihr geliebter Jesus, ihr Leben, ihr Ein und Alles. Und er erzählt ihr jetzt erschöpft, eröffnet das Innerste seines Herzens und vertraut ihr Dinge an, die kein Mensch zuvor gehört hat. Und so wird es uns auch ergehen, wenn wir zum ersten Mal oder vom göttlichen Willen hören, wenn wir da hineingeführt werden. Und eigentlich bleibt es auch so, weil wir, je tiefer wir da hineinfinden, umso mehr entdecken. Es sind immer neue Überraschungen. Gott ist nicht ein schweigender Gott. Die öffentliche Offenbarung hat ja aufgehört mit dem Tod des letzten Apostels, die Heilige Schrift. Aber Gott hat sich nicht in Schweigen zurückgezogen, sondern er hat immer Seelen gesucht, denen er sich anvertrauen und mitteilen konnte. Weil er geben will. Sein Wort, seine Mitteilung, seine Offenbarung ist immer Geschenk. Man kann das ins Gleichzeichen setzen. Wenn Gott ein Wort spricht, die Heilige Schrift oder auch die Offenbarungen von Luisa, was wir hier an Kenntnissen aufnehmen, an Wahrheiten, das ist göttliches Leben. Das ist ewiges Leben. Also jede Erkenntnis, die wir heute empfangen, auch wenn wir es nicht so einordnen noch können, es ist ein göttliches, ein ewiges Leben, das in unsere Seele gesenkt wird und hier bleibt und wächst. Und Gott selber ist es, der uns hilft, da hineinzuwachsen, hineinzufinden. Und unsere Seele ist wie ein dehnbares Gefäß, unendlich dehnbar, kann man sagen. Und Gott selber, er pflanzt sich sein eigenes Leben da hinein, heute schon und wenn wir weitergehen, jeden Tag. Und es wächst, dieses göttliche Leben. Es dehnt sich aus. Der Himmel wird in uns gebildet. Ich lasse mich jetzt einfach führen, was mir in den Sinn kommt. Ich kann nicht anders, weil es ist eine solche Fülle. Ich könnte euch so viel erzählen, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll. Das ist auch ein Charakter des göttlichen Willens. Er ist nämlich Gott. Der göttliche Wille ist Gott selbst. Und Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. In der Erlösung, da haben wir gewusst, na, da gibt es die Heilige Schrift, da gibt es die Sakramente, da gibt es die Lehre der Kirche, das ist klar strukturiert, das hat Anfang und Ende. Das kann man relativ leicht vermitteln, Katechismusunterricht und dann weiß man Bescheid. Beim göttlichen Willen ist das nicht so. Wir können da nur wie uns hineinwerfen in den Ozean und wir gehen unter, hoffentlich, und verlieren uns darin mehr und mehr. Es ist darum auch schwer, am Anfang etwas so handlich Fassbares mitzugeben. Aber jetzt komme ich eben auf ich habe da einen Artikel gefunden im Internet von einem Joseph Fronechen, ich weiß nicht genau, wie man den schreibt, 2016, über die Wiederkunft Christi. Da hat er einiges von 12 großen Heiligen zusammengetragen, was die darüber sagen. Warum komme ich auf dieses Thema, Wiederkunft Christi? Die Gabe des Lebens im göttlichen Willen ist nämlich genau der Weg, den Jesus gewählt hat. Auf diese Weise vollzieht er seine Wiederkunft. Wer diese Gabe annimmt in seinem Innern, der nimmt Christus auf in seiner Gloria, der wiederkommt. Verborgen. In Luisa hat das begonnen. Die Wiederkunft Christi hat in Luisa begonnen. Das haben einige Priester gesagt. Also das ist nicht nur, dass ich jetzt so etwas interpretiere, sondern zum Beispiel Don Pablo Martin Sanguiao aus Italien. Im Internet gibt es vieles von ihm, Vorträge, auch Bücher, die kann man im PDF herunterladen. Das ist halt alles auf Italienisch. dieser Priester zum Beispiel hat es gesagt, oder auch Father John Olin Brown aus Texas, er ist verstorben, 2016, glaube ich, im August. Er hat auch darüber gesprochen. Da gibt es im Internet die Seite Queen of Light. Ja, Queen of Light, das ist seine Gebetsgruppe in Texas. Er war Cowboy und hat sich in den 80er Jahren, er war bei den Mormonen oder irgend so, irgendeine christliche Splittergruppe, und ist dann zur katholischen Kirche gekommen. Dieser Cowboy wollte dann Trappist werden, so glaube ich war es. Und dann irgendwie ist er auf die Schriften der Luisa gestoßen, und dann hat er alles andere sein gelassen. Er ging nach Süditalien in die Diözese Trani, hat dort Theologie studiert, die Luisa Picaretta, und wurde Priester nur, um den göttlichen Willen zu studieren, zu kennenzulernen. Und der hat auch interessante Beiträge da im Internet stehen, über die Wiederkunft Jesu. Und so, es gibt ja schon viele Heilige von den Vätern an, die darüber gesprochen haben, die Offenbarungen empfangen haben, über dieses wunderbare ersehnte Ereignis, das ja der heilige Paulus schon für sich erwartet hatte vor 2000 Jahren. Damals war die Zeit noch nicht reif, es musste zuerst die Erlösung wachsen. Das heißt, das Reich der Erlösung musste bekannt gemacht werden, sich ausbreiten nach Rom und in Europa, über die ganze Welt. Und die Kirche musste in der Erkenntnis Christi heranreifen. Die Christen mussten zuerst einmal sich festigen im Guten, in den Tugenden, im Empfang der Sakramente und in der Erkenntnis, einfach in der Erkenntnis Gottes und seines Willens heranreifen. Und es dauerte fast 2000 Jahre, bis Luisa Picaretta dann in der Lage war, diese Gabe zu empfangen. Und in dieser Gabe verwirklicht er seine Wiederkunft. Der göttliche Wille führt nämlich herbei, erstens die Auferstehung der Seele, schon auf Erden, nicht erst in der Ewigkeit. Bis jetzt hat man ja geglaubt, Auferstehung der Seele, also Auferstehung, das ist erst, wenn der Sargdeckel zugeklappt ist. Nein, das ist jetzt schon auf Erden. Und Auferstehung des Leibes. Es gibt Stellen bei Luisa Picaretta, wo das klar gesagt wird, mehrere. Jesus sagt, der göttliche Wille wird die Auferstehung der Seele schenken. Und das ist bei Luisa geschehen. Und bei allen, die diese Gabe in Besitz nehmen. Also da muss ich jetzt auch noch kurz einfügen. Wir nehmen die Gabe, wir können sofort einsteigen, aber wir nehmen sie nicht gleich in Besitz. Wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, dann kommt es zur Auferstehung der Seele. Das heißt, die Seele wird konsekriert, kann man sagen. Es ist die reale Gegenwart der Seele Jesu in dieser Seele. Die Seele wird buchstäblich konsekriert in einen zweiten Jesus, kann man sagen. Und es wird zur Auferstehung des Leibes führen, diese Gabe. Also ist es die Wiederkunft Jesu. Der Leib wird dann auch konsekriert werden in den Leib Christi. Das ist nichts anderes. Unsere leibliche Auferstehung wird das sein. Konsekration in den Leib Christi. Also eine totale Vereinigung, Verschmelzung mit Christus. Lebende Hostien können wir jetzt schon sein, wenn wir die Gabe besitzen. Wenn die Seele konsekriert ist. Das ist nichts anderes, als eine lebende Hostie zu sein, die sich ständig Gott hingibt. Und es wird enden mit diesem vollen Triumph der Auferstehung des Leibes. Also Christus kommt auf diesem Weg in die Welt. Und das ist eben das Thema jetzt meines ersten Vortrags in diesem Artikel aus dem Internet, den ich mir ausgedruckt habe. Es gibt etliche Heilige, die darüber gesprochen haben. Zum Beispiel Anna Maria Taichi, Hildegard von Bingen. Also es ist jetzt alles kreuz und quer durch die Jahrhunderte vermischt. Brigitta von Schweden, ich habe mir das markiert, sie sagte, bevor der Antichrist kommt, werden die Pforten des Glaubens für viele Heiden geöffnet werden. Also bevor der Antichrist kommt, werden sich viele Heiden bekehren, noch vorher. Das sind so wunderbare Dinge. Ich habe jetzt keine genaue Quellenangabe, ich verlasse mich jetzt auf diesen Autor. Bei manchen habe ich die Quellen nachvollziehen können, aber nicht bei allen. Anna Maria Taichi sagte ganz ähnlich im 19. Jahrhundert, ganze Nationen werden sich der Kirche anschließen, kurz vor der Herrschaft des Antichristen. Ganze Nationen. Es wird unzählige Bekehrungen von Heretikern geben, die in die Kirche zurückkehren. Und sie erwähnt ausdrücklich Russland, England und China. Russland, England und China. Und da muss ich dazu sagen, dasselbe bei Luisa Picaretta, 16. Oktober 1918. Hier sagt Jesus auch zu Luisa, England, Russland und Deutschland werden wieder katholisch sein. Und das bei Anna Maria Teitschi wird klar, es ist sogar schon vor der Herrschaft des Antichristen, also bevor das Böse ganz auf dem Gipfel ist und triumphiert, wird es schon ganze Nationen geben, die umkehren. Und dann interessant dieses Detail, das erwähne ich jetzt nur am Rande, manch einer, ein nüchterner Mensch kann darüber lächeln oder spotten. Es heißt ja auch in der Heiligen Schrift, in der Apokalypse Kapitel 11, von den zwei Zeugen, die auftreten werden und viele Menschen zu Gott zurückführen, die sich verirrt haben, in Unglauben, in den Unglauben geraten sind. Und es gibt etliche Heilige, die das so auslegen, Henoch und Elia. Diese beiden Heiligen des Alten Testamentes wurden leiblich entrückt. Sie sind nicht leiblich gestorben, sondern sie wurden von der Erde weggenommen. Und diese zwei Heiligen werden in der Zeit des Antichristen oder unmittelbar davor kommen. Das weicht ein bisschen auseinander. Johannes von Damaskus sagt meines Wissens, der heilige Hippolyt, De Christo et Antichristo, habe ich gefunden, Kapitel 46. Sie werden 3,5 Jahre wirken, also Henoch und Elia, bis zur Herrschaft des Antichristen. Johannes von Damaskus, verstorben 750, in der genauen Darlegung des orthodoxen Glaubens, im Kapitel 26 spricht er auch über Henoch und Elia. Er sagt während des Antichristen, also ich kann es jetzt nur auf jeden Fall so euch sagen, sicher, dass es zur Zeit ist, wo unmittelbar der Antichrist auftauchen wird und wo das Böse auf dem Gipfel seiner Herrschaft sein wird. Und Hildegard von Bingen spricht auch von diesen beiden Propheten. Sie werden sich dem Antichrist entgegenstellen und ja, die Abgefallenen praktisch auf den Weg der Erlösung zurückbringen. Sie werden den Menschen sagen, wir sind von Gott an einem verborgenen Ort aufbewahrt worden, bewahrt worden für diese Aufgabe, um die Häresie dieses Sohnes des Verderbens zu bekämpfen. Schwester Faustine hat auch im Eintrag ihres Tagebuchs Nummer 1146 schreibe, bevor ich als gerechter Richter komme, werde ich zuerst die Tür meiner Barmherzigkeit öffnen. Das ist auch ein Hinweis darauf, die große göttliche Barmherzigkeit. Und das wisst ihr sicher, Ludwig Maria Grignion von Montfort hat auch viel darüber gesagt, über diese Zeit, die Endzeit. Und da komme ich dann gleich noch näher darauf, dass die Macht der Mutter Gottes gerade in den letzten Zeiten aufstrahlen wird. Und sie muss es, denn sie wird durch ihre demütigen Diener, dem Satan, der Schlange, den Kopf zertreten. Also das ist der Antichrist. Ausdrücklich spricht er auf Seite 35 davon, meines Wissens, in dieser Ausgabe vom Linz Verlag. Der Herr Zischkin hat einige Exemplare davon mit, das goldene Buch vom Linz Verlag. Da sage ich gleich mehr dazu. Maria von Agreda, sie wurde nicht heilig gesprochen, aber sie hat ein wunderbares Buch geschrieben. Wenn ich es wagen darf, das hier zu erwähnen, es ist mir persönlich sehr teuer, weil es ganz übereinstimmt mit Grignion oder mit Luisa Picaretta, muss man sagen. Die mystische Stadt Gottes in 4 Bänden, das Leben der Gottesmutter. Und hier spricht sie auch an mehreren Stellen. Es gibt im Band 1, im 19. Kapitel, eine Aufzeichnung, wo sie sagt, die Mutter Gottes sagt zu ihr, wenn die Kirche Nöte, Drangsale, Häresien, denn die Bedrängnis durch Irrlehren überwunden hat, dann immer auf ihre Fürsprache. Also alle Nöte und Drangsale wurden immer durch die Mutter Gottes überwunden. Und würden die Herrscher dieser Welt sich ganz der Mutter Gottes weihen, also praktisch alles auf sie setzen und die Andacht an die Mutter Gottes verbreiten auf der ganzen Welt, dann würden sich alle Christen zu einem guten Christenleben bekehren, das allein ist ja schon einmal notwendig, und darüber hinaus alle heidnischen Völker. Und genau das sagt Grignion, also es ist auf den Wortlaut, man könnte, wenn ich diese Stelle vorlesen würde, das wäre genau, würde man genau im goldenen Buch wiederfinden. Durch Maria begann die Erlösung und durch ihre Fürsprache wird sie vollendet werden. Grignot spricht das mehrmals aus im Goldenen Buch. Das heißt, anders gesagt, die Wiederkunft Christi wird durch Maria geschehen. Christus wird durch seine Mutter in Herrlichkeit wiederkommen, so wie er vor 2000 Jahren in Fleisch gekommen ist. Und bei Maria von Agreda heißt es, vor dem zweiten Kommen Jesu wird Maria oder muss Maria mehr denn je in ihrer Barmherzigkeit und Macht und Gnade aufleuchten, aufstrahlen, um die Ungläubigen zum katholischen Glauben zu bringen. Also es ist auch hier so, vor dem zweiten Kommen Jesu, eigenartigerweise. Also nicht, dass wir warten müssen jetzt auf sein zweites Kommen und dann, sondern es beginnt vorher. Bemerkenswert, finde ich das. Die Macht Mariens wird in den letzten Tagen also very conspicuous. Ich weiß jetzt nicht, wer Englisch beherrscht, das kann ich jetzt nicht klar übersetzen. Sie wird auf jeden Fall gewaltig und groß sein, conspicuous. Das habe ich jetzt leider vergessen nachzuschauen. Und sie wird das Reich Christi, die Mutter Gottes, wird das Reich Christi über die Heiden und die Mohammedaner ausbreiten. Und das heißt auch an anderer Stelle über die Juden, Türken, also alle, ohne Ausnahme. Und es wird eine Zeit großer Freude sein, wenn Maria als Herrin und Königin der Herzen intronisiert sein wird. Genau dasselbe bei Ludwig Maria Grignon. Und jetzt komme ich zu Ludwig Maria Grignon von Beaufort. Es ist nämlich dieses goldene Buch. Heuer habe ich die vollkommene Hingabe erneuert, die 33 Tage Weihevorbereitung. Ist natürlich viel, wenn man jetzt auf der einen Seite gerade dabei ist, Luisa Picaretta kennenlernen zu wollen.
Auffallend sichtbar, unübersehbar.
Danke, auffallend sichtbar, unübersehbar. Grignon, ich kann es euch nur ans Herz legen, das goldene Buch, und zwar diese Ausgabe, weil sie sich an das Original hält. Es gibt Übersetzungen, die sicher mit viel Liebe gemacht worden sind. Ich will da niemanden irgendwie diskreditieren oder so, aber sie wurden sozusagen abgeschwächt. Es sind Sätze und Absätze ausgelassen worden und die Gebete bei der Weihvorbereitung ersetzt. Und hier haben wir die Stoßgebete. Bei jedem Tag gibt es zum Schluss ein Stoßgebet. Mit diesem Stoßgebet entlocken wir Gott die Gnade, die er uns an dem jeweiligen Tag präsentiert. Und die Gebete in den anderen Übersetzungen, die sind halt schön, aber wir entreißen Gott nichts. Das ist meine eigene Erfahrung. Er will sich ja entreißen lassen. Er will, dass wir x-mal am Tag kommen und dieses Gebet wiederholen, das Stoßgebet, die Stoßgebete. Wir stupfen den lieben Gott und immer wieder neu. Er will es so, dass wir hartnäckig und ausdauernd werden, dass wir die Ausdauer lernen. Das ist genau das, was wir im göttlichen Willen brauchen. Und er will uns ja alles geben, aber er will, dass wir bitten, dass wir immer wieder bitten, dass wir immer wieder kommen, dass wir beharrlich sind. Auf diese Weise lehrt er uns die Stabilität. Und die brauchen wir, um im Guten stabil zu sein, um mit seinem Willen übereinzustimmen. Und wenn wir mit seinem Willen übereinstimmen lernen, immer mehr konform gehen, dann kann er uns auch eines Tages die Gabe des göttlichen Willens überreichen als Besitz. Und er ist ein weiser Erzieher, er weiß genau, was er macht. Und deshalb ist diese Schule auch durch die Mutter Gottes diese, dass wir treu und beharrlich werden. Das ist die Basis für das Leben im göttlichen Willen. Und ich habe das so erfahren eben im goldenen Buch. Ich muss es einfach so sagen, ich habe es erfahren. Jesus, also er spricht ja durch Maria. Maria ist das Geheimnis Gottes. Und er will, dass wir in sie eintreten. In sie eintreten. Das tun wir eben, auf welche Weise praktisch umsetzbar, was heißt das? Das tun wir eben, wir treten in die Andacht ein, an ihr unbeflecktes Herz. Und das bedeutet wiederum, wir lernen, Maria so zu lieben und so zu verehren wie Jesus. Wir finden immer mehr hinein in die Haltung Jesu. Und das ist genau der Zweck. Gott will uns ja vergöttlichen. Er will uns in eine wahre Kopie, in eine wahre, lebendige, vollkommene Nachbildung des Gottmenschen Jesus Christus umgestalten. Und das geschieht genau durch die Andacht an Maria, durch die vollkommene Andacht. Darum komme ich auch jetzt immer wieder darauf zu sprechen, weil das nicht zu trennen ist vom Leben im göttlichen Willen. ich kann euch nur so sagen, es ist meine Erfahrung. Und Grignion hat auch geschrieben im Goldenen Buch, er ist 1716 verstorben mit 43 Jahren. Mit 40 hat er einen schweren Giftanschlag überlebt. Es wurde ihm Gift ins Essen gemischt und das hat er zwar überlebt, aber seine Gesundheit hat Schaden genommen. Und er hat nur mehr 3 Jahre danach gelebt. Und es ist, was er hier aufgeschrieben hat, seine Erfahrung aus den Volksmissionen in Frankreich, die er gehalten hat. Mit Erfolg. Er sagt, das ist alles erprobt, das ist alles meine Erfahrung. Ich habe alle alten und neuen Bücher durchstudiert über die Andacht an Maria, aber er hat nichts gefunden, das dem gleicht, was er uns hier zu geben hat. Es gibt viele Formen von Andachten mit verschiedenen Übungen, das zählt da alles auf, verschiedene Praktiken. Man kann Medaillen tragen, man kann Bilder verehren, man kann verschiedene Gebete sprechen, das zählt da alles auf, ganz konkret nachvollziehbar. Aber das, was er hier aufschreibt, das hat er in keinem Buch gefunden, das wurde ihm offenbart, hat er auch gesagt. Und er selbst ist der Glückliche, der Erste, der die Wirkung von dieser Andacht an sich selbst erfahren hat. Und er beschreibt es auch. Er beschreibt auch, was da passiert. Und er sagt auch, es gibt Leute, die in diese Andacht eingetreten sind und sie beibehalten haben und denen dasselbe zuteil wurde. Und was geschieht? Was geschieht? Es ist, er unterscheidet 3 Stufen. Der Seele, also die Seele durch, macht praktisch 3 Phasen durch. Die Seele wird zuerst umgewandelt innerlich in Maria. Also sie beginnt zu denken wie Maria, zu beten wie Maria, zu handeln wie Maria. Sie wird umgestaltet in Maria derart, dass sie beginnt Maria zu sein. Maria sein. Bei Pater Kolbe, das möchte ich am Nachmittag dann näher besprechen, zeigt sich das ganz klar in seinem heiligen Leben, wie das ausschaut. Maria sein, Immaculata sein, sagt Kolbe. Und Grignion hat das eben auch an sich erfahren. Er hat erfahren, er wurde umgewandelt in Maria, das heißt, die Seele Mariens wird seine Seele, der Geist Mariens wird sein Geist, also und das Herz Mariens wird sein Herz. Gott lieben mit reiner und glühender Liebe wie sie. Gott erkennen, Christus erkennen und seinen göttlichen Willen, das ist in seinem Gebet enthalten, Gebet zu Maria, durch den Geist Mariens. Die Seele empfängt den Geist Mariens und wird umgewandelt in Maria. Sie erkennt Christus, wie Maria es tut. Sie erkennt den göttlichen Willen so klar, wie Maria es tut. Sie empfängt die Seele Mariens, die Seele Mariens. Das heißt, jetzt ist mir momentan entfallen, das Herz Mariens, Gott zu lieben, ja, Gott zu preisen, wie Maria. Die Seele Mariens bedeutet, die Seele beginnt, Gott zu preisen. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Also die Größe Gottes immer mehr zu erkennen. Und ja, wir wissen, Lobpreis lenkt uns von unserer eigenen Armseligkeit ab, öffnet den Blick für die Größe Gottes. Und wir können nicht anders, als immer mehr in ihn zu preisen. Wir treten ein in den Lobpreis. Also in der ersten Stufe werden wir umgestaltet innerlich in Maria. Wir verlieren uns in Maria. Er spricht davon, sich in Maria verlieren, weil Hingabe, vollkommene Andacht bedeutet, dass wir den Blick von uns abwenden und auf Maria schauen. Und auf diese Weise erkennen wir sie nach und nach immer besser. Ihre Größe, ihre Macht, ihre Barmherzigkeit, ihre Gnadenfülle. Wir können nicht anders, als sie immer mehr zu lieben. Und wir können nicht anders, als immer mehr ihre Macht zu erfahren und auf sie zu vertrauen, weil sie so groß und so gut und so liebenswert ist. Gott hat ihr praktisch ja alles gegeben. Er hat ihr den Sohn gegeben und mit dem Sohn hat er ihr die Allmacht, seine eigene Allmacht gegeben. Sie ist die Mutter des Sohnes. Das kann sie nur sein, wenn sie seine Allmacht teilt. Und in Maria umgestaltet beginnt dann die 2. Stufe. Die Seele erfährt die 2. Stufe. Sie wird umgestaltet in Jesus Christus, in den Gottmenschen, innerlich. Sie erfährt das. Sie lebt das. Also da braucht man nicht fragen, habe ich jetzt das schon oder habe ich es nicht? Die Seele fragt nicht, weil sie es tut, weil sie es lebt, innerlich, erfährt. Das ist dann nicht Da brauche ich keinen begnadeten Menschen fragen. Ich weiß es, weil ich es lebe. So ist das bei Grignot gewesen. Und die dritte Stufe ist dann Gottvater. Und da müssen wir wissen, das innere Geheimnis der Mutter Gottes. Das ist nämlich genau das. Maria ist nur ein Schleier für Gott. In ihr ist nur Gott. Sie hat Gott allein gekannt. Sie kannte nie ein Geschöpf nach der menschlichen Ordnung, dass sie jetzt gesagt hat, ich habe diesen Menschen, den Josef, den hat sie nicht in der menschlichen Ordnung geliebt. Sie hat sich nie an ihn gehängt, so wie wir Menschen es tun würden. Ihr Herz an ihn verloren. Ihr Herz hat nur Gott gehört. Gott allein. Und sie wollte auch, dass nur Gott sie kennt. Sie war so verborgen, so verschwiegen, so zurückgezogen, so unbekannt, so unverstanden. Sie wollte selber, sie wollte es so, weil sie wollte nur, dass Gott sie kennt, ihr Inneres. Sie hat sich mit Gott ausgetauscht. Sie hat ihre Seele nur Gott geöffnet. Sie hat es keinem anderen Menschen erzählt, was in ihr vorgeht. Die Liebe Gottes, die sie erfährt, die Begegnungen, die sie mit Gott gehabt hat, dieses Vertraute, diese Erkenntnis, diese Wissenschaft, diese Weisheit, diese Gnaden. Sie hat geschwiegen. Nach außen war sie eine völlig unscheinbare, durchschnittliche Frau, die nichts Besonderes getan hat. Sie wollte es so. Sie wollte, dass Gott allein ihr Inneres kennt.
Warum will sie nicht ihre Weisheit Gottes verströmen nach außen?
Das ist, ich wiederhole das, warum will sie ihre Weisheit Gottes nicht nach außen verströmen? Grignot hat das auch erklärt, es war nicht ihre Aufgabe. Sie hatte die Aufgabe, den Gottmenschen aufzunehmen, in der Verborgenheit, in der Demut, im Fleisch. Sie musste verborgen bleiben, damit Christus erstrahlen kann. Er sollte auf die Erde kommen und sich bekannt machen. Ich bin der Sohn des Vaters, ich bin Christus. Das hat er ja gesagt. Da braucht es ja auch einen Mut. Man muss sich vorstellen, er ist ein Mensch nach außen hin, wie wir alle. Und da kommt einer und sagt, er ist der Sohn Gottes. Und sie ist zurückgetreten, damit er von den Menschen erkannt wird. Und damit die Menschen an ihn glauben. Sie selber blieb ganz im Hintergrund. Das ist auch mit ein Grund. Auf jeden Fall ist das innere Marien so, dass sie nur für Gott lebte. Gott allein hat sie gekannt und sie hat nur für Gott gelebt. Und jetzt verstehen wir auch, wenn Grignot schreibt, es ist eine ganz außerordentliche Gnade für eine Seele, wenn sie in Maria eintreten darf. Warum? Sie hat nur Gott gekannt, nur Gott hat ihre Seele erfüllt und ihr Herz, Gott allein. Es ist niemand in ihr als Gott allein, sie ist ausschließlich die Welt Gottes. Und nicht kein Engel, nicht einmal ein Heiliger, also nicht der größte Engel, nicht der größte Heilige, hat Zutritt in dieses Geheimnis. Sie gehört ausschließlich Gott allein. Und das ist so was Großes. Deshalb sagt Grignot, es gehört eine außerordentliche Gnade, eine außergewöhnliche Gnade dazu, in Maria, in ihr Inneres überhaupt eintreten zu dürfen. Und das bringt uns diese Andacht. Ihr Inneres ist Gott. Der Heilige Geist selbst bewacht sie. Und er entscheidet, wer, also wenn die Seele jetzt eintreten darf. Wir verdienen uns diese Gnade sozusagen durch das Üben dieser Andacht. Und wenn der Heilige Geist einer Seele gewährt, dass sie in Maria eintreten darf, dann beginnt zuerst die Umgestaltung in Maria, das habe ich schon gesagt. Das bedeutet, sie wird unbefleckt. Die Seele wird befreit von jedem Makel. Und später sage ich dann noch, das ist genau das, was wir für das Eintreten, für den göttlichen Willen brauchen, um ihn in Besitz nehmen zu können. Die Seele muss tatsächlich frei von jeder bösen Neigung sein. Das bedeutet das. Sie muss unbefleckt sein. Wir sind nicht unbefleckte Empfängnis deswegen, das ist sie allein. Aber wir werden unbefleckt. Maria macht das. Sie wandelt die Seele um, sie tut es. Und das tut sie, wenn die Seele in sie eintreten darf. Dann beginnt sie dieses Werk zu vollbringen. Also zuerst wird die Seele unbefleckt. Und wenn sie unbefleckt ist, dann öffnet sich sozusagen das Tor für die Vereinigung mit Christus. Das ist die Erfahrung aller Heiligen. Solange die Seele befleckt ist, mit den geringsten Unvollkommenheiten, vereinigt sich Christus nicht mit ihr. Er erhebt sie nicht in den Stand der Vollkommenheit, in den Stand der Vereinigung. Das ist der Stand der Heiligkeit, die Heiligen, wie sie früher waren. Johannes von Kreuz, Theresia von Avila, Franziskus und so weiter, der heilige Paulus. Sie haben die Heiligkeit gelebt, Stand der Vollkommenheit. Das ist dann der Fall, wenn die Seele ohne Makel ist. Und ohne Makel wird die Seele durch Maria. Grignot erklärt hier auch, Maria ist, es gibt auch Heilige, die ohne große Marienverehrung so weit gekommen sind, aber das war viel gefährlicher, viel mühsamer, viel schwieriger, viel aufwendiger, mit viel mehr Mühe verbunden. Maria ist der kürzeste, der leichteste, der sicherste, der vollkommenste Weg. In wenigen Jahren, Grignot wiederholt das mehrmals, in wenigen Jahren erhebt Maria die Seele zur Vollkommenheit. Sonst brauchen wir vielleicht Jahrzehnte. Und deshalb möchte ich das euch auch ans Herz legen, das Goldene Buch, weil es tatsächlich so ist, das bin ich überzeugt. Die Mutter Gottes macht das in wenigen Jahren, wenn wir mitwirken. Und es ist deshalb so wichtig, weil sie, wenn wir im göttlichen Willen leben wollen, den Weg für uns entscheidend abkürzt, dass wir die Gabe in Besitz nehmen können. Wenn wir unbefleckt sind, ohne böse Neigungen, dann ist die Tür offen für die Gabe des göttlichen Willens, die Inbesitznahme des göttlichen Willens. Und so ist das Innere Mariens Gott, es ist Jesus Christus, sie ist umgestaltet in Jesus. Ihr Leben, sie hat nie an sich selber gedacht, sie hat nur an Jesus gedacht, immer auf Gott geschaut. Und wenn die Seele das Leben Jesu erfährt, auf dieser Stufe Jesu zu leben beginnt, dann öffnet sich für sie schon die nächste Tür. Sie sieht schon praktisch aufleuchten, den Vater. Und warum den Vater? Weil Christus hat ja auch nicht für sich gelebt. Er hat gesagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er hat gesagt, als im Johannesevangelium, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, meines Vaters. Er hat nicht auf sich geschaut, also hat er auch sozusagen menschlich gesprochen jemanden gebraucht, auf den hin er leben konnte, sein Erdenleben. Und das war der Vater. Er hat alles zur Ehre des Vaters getan, aus Liebe zum Vater. Und so finden wir das Geheimnis Mariens in diesem goldenen Buch. Es ist Jesus und es ist der Vater. Es ist die heiligste Dreifaltigkeit in Maria. Und Maria, wenn wir in sie eintreten, treten wir in Gott ein. Es ist ihr Geheimnis, Gott. Maria ist einfach ganz umgestaltet in Gott. Und genau das ist dann der Eintritt eigentlich dann die Pforte für das Leben im göttlichen Willen. Durch Maria, sie ist wirklich der kürzeste, der leichteste, der sicherste, der vollkommenste Weg, um in den göttlichen Willen zu kommen. Wir müssen es nicht machen, aber wenn wir überlegen, wie lang und gefährlich und mühsam der Weg ohne sie ist, dann können wir nur dankbar dieses Geschenk annehmen. Wenn wir schon älter sind, wir wissen nicht, ob sich das noch ausgehen würde, die Gabe in Besitz zu nehmen, wenn wir dann ein bisschen rechnen. Weiß ich bin jetzt schon 60 oder 70 und lerne die Gabe kennen, ich möchte sie in Besitz nehmen, dann ist das goldene Buch genau das Richtige. Aber auch wenn man jünger ist, weil die Gabe in Besitz zu nehmen, das ist ganz was anderes als vorher. Und so ist dieses goldene Buch wie ein Schlüssel. Mir ist noch eingefallen, bei Luisa, es deckt sich alles in den Schriften von Luisa, weil Jesus sagt auch bei der Luisa Picareta, dass Jesus, er hat auf Erden alles für den Vater getan. Er ist immer auf den Vater zugeflogen, auf sein Ziel. Der Vater war immer sein Ziel, sein Zentrum, sein Mittelpunkt. Alles hat er getan, gebetet, gelitten, gearbeitet, immer den Blick zum Vater, das heißt den Willen des Vaters. Er hatte nur den Willen des Vaters im Auge. Also was er bei ihm gesehen hat, was er bei ihm gehört hat, das hat Jesus abgebildet. Akt um Akt, Augenblick um Augenblick. Jetzt weiß ich nicht, wie spät es ist.
7:12.
7:12. Es ist so, die Wiederkunft Christi kommt durch die Luisa Picareta. Und eben das, was ich euch sagen möchte in diesem ersten Vortrag, dass eben durch das Goldene Buch wir eine ganz gewaltige Hilfe erfahren. Das heißt, das Goldene Buch ist einfach die Mutter Gottes, die uns ihre Hilfe hier anbietet. Und jetzt wollte ich noch was sagen, jetzt ist es weg. Momentan ist es weg.
Darf ich da dann eine Frage stellen?
Wir haben jetzt hier über das Internet eine Frage bekommen, von wem, also von welchem Autor ist diese Version, hat es geheißen. Kannst du vielleicht kurz sagen?
Die Übersetzung?
Ja.
Das weiß ich nicht. Es ist der Linz Verlag, aber ohne Angabe eines. Ich schaue jetzt schnell nach.
Oder ISBN-Nummer vielleicht, wenn Sie das nicht haben.
ISBN-Nummer?
Das gibt man nachher aus. Alles
ja, na, das habe ich jetzt nicht da. Gebhard Linz Verlag in Vorarlberg, Feldkirch. Na, müssen wir nachher schauen.
Passt, danke.
Ja. Ja, das ist noch wichtig. Bei Grignion, er hat ja gelebt bis 1716. Er kannte die Gabe des göttlichen Willens noch nicht. Luisa Picaretta hat diese Gabe am 7. September 1889 empfangen. Ich nehme dieses Datum, das von Pfarrer Joseph Januzzi erwähnt wird in seiner Dissertation und seinen Schriften. Es gibt Leute, die sagen am 8. Dezember, September, am 8. September. Es ist jetzt wahrscheinlich sinnlos, sich darüber jetzt aufzuhalten. Januzzi, Pfarrer Januzzi sagt 7. September 1889. Und in diesem, an diesem Tag wurde Luisa mit dem göttlichen Willen, das heißt mit Gott, mit der heiligsten Dreifaltigkeit, vermählt. Auf eine Weise, dass von da an Gott, die heiligste Dreifaltigkeit, real wirklich in ihr gegenwärtig war, in ihrem Herzen. Sie hat das auch selber erfahren, sie hat die drei göttlichen Personen sprechen gehört in ihrem Innern. Das blieb von da an so. Sie hörte das sozusagen in ihrem Ohr auf der Innenseite des Trommelfells. Wir kriegen es von außen, den Schall. Bei ihr kam es von innen, wie durch die Türen eines Raumes. Sie spürte den Atem, sie hörte ihn keuchen, sie hat seinen Herzschlag gefühlt, sie hat seine Arme in ihren Armen gefühlt, bei der Arbeit und so weiter, in ihren Beinen. Also sie hat ihn physisch gefühlt. Sie hat sein Herz, seinen Atem, seine Seele. Sie hörte ihn beten, sie hat mit ihm gebetet dann. Er hat angefangen zu beten und manchmal hat er geschlafen, dann war Stille. Und wenn er gebetet hat, dann betete sie mit ihm. Sie hat das erfahren. Gott wohnte real in ihr. Und wer die Gabe in Besitz nimmt, bei dem ist es auch so. Aber das heißt jetzt nicht gleich, dass er jetzt körperlich diese Wahrnehmung hat. Ich glaube, dass da eine Reinheit der Seele erforderlich ist, die sehr außerordentlich groß ist. Und wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, müssen wir noch nicht ohne Fehler sein. Wir haben noch Schwächen und Fehler. Und ich glaube, das ist es auch, was diese Erfahrung verdunkelt. Einfach. Diese Einheit ist zwar da, aber das sogenannte Menschliche, unsere verdorbene Natur, legt sich wie ein Schleier drüber oder wie ein Tuch oder wie ein Nebelschleier. Wir können das nicht, diese Freude, dieses Licht, nicht so klar wahrnehmen oder gar nicht auch zeitweise. Wenn Sturm ist im Wasserglas unserer Seele, obwohl wir die göttliche Gabe besitzen, scheint es so, dass wir sie nicht besitzen. Ich glaube, dass es da auch so sein kann. Das heißt nicht, dass wir sie verloren haben, aber unsere Schwäche reißt uns da nieder und zieht uns da hinaus. Und ja, was ich sagen wollte, diesen Unterschied. Die Heiligen hatten die mystische Gegenwart Gottes. Die Heiligen nach der Luisa Picaretta, wenn sie so weit gekommen sind, dann erfahren sie, also wenn sie die Gabe in Besitz nehmen, erfahren die reale Gegenwart Gottes. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Aber es ist praktisch bei Grignion jetzt diese Grundlage, wir dürfen in Maria eintreten, wir werden in Jesus umgewandelt und in den Vater, wenn wir es zulassen. Und wenn wir jetzt die Krone dazu nehmen, die Gabe des göttlichen Willens, dann wird das alles real. Das ist die Wiederkunft Jesu, real auf der Erde, in den Seelen verborgen. Durch seine glorreiche Mutter kommt Jesus in seiner Glorie und kommt das Reich des Vaters. Jesus tut das, den Willen des Vaters. Es ist das Leben des Vaters in den Seelen. Das alles ist da eingeschlossen im Reich des göttlichen Willens. Es ist unglaublich viel. Und was mir noch gekommen ist in den letzten Wochen, das ist jetzt mehr ein persönlicher Eindruck. Es ist sehr viel, ich weiß, wir haben dann eh wieder eine längere Pause zu eurer Schonung. Aber das wollte ich euch noch sagen, weil das so was Schönes ist. Gott geht immer nach denselben Prinzipien vor. Er fängt an bei Maria, dann zu Jesus, dann zum Vater. Er geht immer vom Kleineren zum Größeren, sagt er bei Luisa. Er fängt immer mit dem Kleineren an und geht zum Größeren. Er fängt immer, wenn er eine Gabe schenkt, bei einer Person an. Eine Seele sucht er sich aus. Und dann kriegen es ein paar wenige, dann mehr, dann viele und dann alle. Er hat immer dasselbe Prinzip. Das Kleinere, das Größere, zum Beispiel auch das Werk der Schöpfung war zuerst. Es ist kleiner als die Erlösung. Die Erlösung ist größer als die Schöpfung. Und das Werk der Heiligung beginnt jetzt mit Luisa Piccarita, mit dem Reich des göttlichen Willens. Das ist das Größte. Das kommt zum Schluss. Und was ich euch jetzt sagen will, erhält sich, Gott geht immer nach derselben Ordnung vor. In ihm ist alles Ordnung. Und so ist es auch, bin ich überzeugt, aus diesem Grund, aus diesen Zusammenhängen mit der glorreichen Wiederkunft Jesu. Also wenn wir bedenken, sein Kommen im Fleisch, er brauchte, Gott verlangt auf Erden immer eine Seele, die disponiert ist, wenigstens eine, das war Maria. Sie besaß die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Sie besaß Gott. Sein Leben, nicht nur mystisch. In ihr war Gott real gegenwärtig. Das heißt, der ganze Himmel. In ihr war der Himmel auf der Erde. Real, nicht mystisch, real. So konnte Gott vom Himmel in oben heruntersteigen in seinen Himmel auf der Erde. Er war hier genauso real und es hat ihm nichts gefehlt. Maria war disponiert, weil sie im göttlichen Willen lebte. Und das war seine erste Ankunft im Fleisch. Und dann brauchte er, um die Gabe des göttlichen Willens zu schenken, brauchte er wieder eine Seele, eine wenigstens, die disponiert ist. Und das war Luisa Piccarita. Praktisch, Jesus kam in seiner Glorie und hat sich in ihre Seele eingeschlossen. Er hat ihr alle Kenntnisse vom Reich anvertraut. Sie hat alles aufgeschrieben, was wir jetzt brauchen, damit das Reich auf der Erde kommen kann. Das heißt, alle Völker sich bekehren, alle Völker im göttlichen Willen leben können. Das hat sie alles bekommen. Also praktisch, Jesus ist in ihr schon gekommen, das Reich ist in ihr schon angekommen, nur war es noch in ihrer Seele. Und dann hat es eh schon angefangen, sich auszubreiten auf ein paar Priester, auf ein paar junge Frauen und Mädchen in ihrem Umkreis und so weiter und so fort. Und es breitet sich immer mehr aus. In die Seelen, die den göttlichen Willen annehmen, die hören davon, wow, das ist was Großes, das will ich, das ist es, das ist die Erfüllung und so. Viele sagen so. Und dann, ja, dann lassen sie sich nicht entmutigen, wenn sie nichts verstehen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind unfähig, es geht nichts weiter. Sie kommen immer mehr von Gott weg, kann man auch den Eindruck haben. Aber nein, das ist so was Schönes, die lassen nicht locker, sie wollen diese Gabe. Und jetzt bin ich überzeugt, wenn es heißt, glorreiche Wiederkunft Jesu, man stellt sich ja vor, er kommt auf den Wolken. Es heißt in der Heiligen Schrift, er kommt auf den Wolken, sichtbar, begleitet von den Engeln. Und das wird auch so kommen, das ist die Heilige Schrift. Also jetzt geht es um das Erscheinen des glorreichen Christus. Er ist verborgen, schon gegenwärtig in den Seelen, die die Gabe besitzen. Das Reich ist in dieser Weise schon da. Es ist schon da, aber nur im reinen Glauben. Man sieht nichts, man hört nichts nach außen. Die Menschen sind ganz unauffällig. Die gehen da, die fahren mit der U-Bahn, die gehen in die Arbeit, die gehen durch die Stadt, die gehen spazieren, die jäten den Garten, die waschen das Geschirr ab, die brechen sich den Fuß. Und das ist ganz normal. Und innen aber die Substanz dieser Seelen ist Jesus. Das ist schon da. Aber jetzt braucht es nur noch diesen Schritt, wann das Reich erscheint. Und da ist mir klar geworden, das braucht auch Seelen, die dazu disponiert und fähig sind. Gott wartet, er hat ja gesagt, es braucht eine gewisse Anzahl von Akten. Also die Seelen, die im göttlichen Willen leben, die machen, die tun Akte. Das heißt, Akte sind, ein Akt ist ein Herzschlag, ein Schritt, ein Atemzug, ein Gedanke. Jede Bewegung ist ein Akt im göttlichen Willen. Wenn ich den göttlichen Willen annehme, diese Gabe aufnehme, dann sind alle meine Handlungen, die banalen, alltäglichen, bedeutungslosen, sind Akte im göttlichen Willen. Das heißt, ich nehme Gott auf. Das sind alles, das ist ewig. Ich nehme den Himmel auf, ich nehme Ich nehme Gott in seiner ganzen Fülle auf. Und jetzt braucht es Seelen, die im göttlichen Willen in der Weise leben, dass Christus in sichtbar in seiner Herrlichkeit am Himmel erscheinen kann und seine Herrschaft auf Erden antreten kann. Das steht ja noch aus. Es gibt Einzelne, die das ganz verborgen für sich leben, die erfahren Abtötungen, Demütigungen, Ohnmacht, alles Mögliche, scheinbar, überhaupt nicht zu unterscheiden von allen anderen. Aber eines Tages muss ja Christus hervor irgendwie erscheinen und beginnen, seinen Siegesfeldzug anzutreten. Und das wird er durch Seelen tun, die im göttlichen Willen leben, die die Gabe besitzen. In einer Weise besitzen, dass sie in der Lage sind, den glorreichen Christus in sich thronen und herrschen zu lassen, ohne irgendeine Einschränkung. Das muss eine solche Identität sein, da bin ich mir auch sicher, dass Jesus jeden Gedanken verwenden kann, jedes Gefühl, jede Bewegung. Wir wissen, dass wir weit davon entfernt sind. Und menschlich gesehen ist sowas unmöglich, eine solche Identifikation mit Jesus, diese Identität zu erreichen. Und doch wird es sein. Er wird sich Seelen heranbilden. Luisa war die erste, sie lebte im Zentrum des göttlichen Willens, das heißt, im Zentrum des göttlichen Willens, sie war so versenkt in Jesus, so verschmolzen, so vereint mit ihm, dass alle ihre Gedanken in ihm waren, in ihm gelaufen sind. Bei uns ist das ja ehrlich gesagt noch nicht oder noch lange nicht so. Aber es ist sicher so, das ist meine persönliche Überzeugung, dass diese Seelen kommen werden. Dass diese Seelen vielleicht schon auf der Erde sind und vom Heiligen Geist herangebildet werden. Denn Christus kommt im Heiligen Geist. Das dritte Fiat, das Werk der Heiligung, die Gabe des göttlichen Willens, ist nichts anderes als der Heilige Geist in seiner Fülle, der sich ausgießt. Das neue Pfingsten, ihr kennt das wahrscheinlich, das neue Pfingsten, das zweite Pfingsten, das ist eigentlich die Gabe des göttlichen Willens, genau genommen. Das ist der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle, Gnadenfülle, also Maria voll der Gnade, voll des Heiligen Geistes, Braut des Heiligen Geistes. Deshalb, er kommt durch sie, Christus kommt im Heiligen Geist. Er kommt nicht im Fleisch, er kommt im Geist. In den Seelen, über die Seelen geht das. Und der Heilige Geist wird diese Seelen so umgestalten, gemeinsam mit Maria, in ihrem Innern. Das ist eben das goldene Buch. Diese Seelen werden im Innern der Mutter Gottes umgestaltet, in Jesus Christus. Und das sind dann die großen Endzeitheiligen, die Apostel der Endzeit. Die Apostel der Endzeit, die Missionare der Gesellschaft Mariens, sie werden umgestaltet sein in Maria und innerhalb Mariens in ihrem Schoß gleichsam geistig, in Jesus. Und diese Apostel der Endzeit werden es sein, durch diese Apostel der Endzeit kommt Christus in seiner Herrlichkeit, das heißt, erscheint er und wirkt hinein in die Welt, das heißt, er dringt ein in die Reiche der Heretiker, der Mohammedaner, der Juden, der Ungläubigen. Es sind die Apostel der Endzeit. Bin ich überzeugt, das sind die Seelen, die im göttlichen Willen leben, die so mit Jesus identifiziert sein werden, dass er durch sie offenbar werden kann und seine Macht inmitten der Herrschaft des Antichristen aufbauen wird. Zug um Zug wird er sein Reich aufbauen, erobern. Ja, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen.